Den löschen wir da. Bevor die PowerPoint eingeblendet wird, kleine Preisfrage. Was ist falsch in diesem Bild? Ah, das Hemd, genau. Ich habe ein anderes Hemd angezogen. Ich dachte, wenn ihr schon den gleichen Lobpreisleiter und Prediger habt, dann sollt ihr wenigstens ein anderes Hemd angucken dürfen. Jetzt habt ihr sie, ich habe gesagt, bevor, jetzt habt ihr sie doch schon, mein, nee, noch nicht, genau. Ja, jetzt ist er doch schon da, der Walter. Das war eigentlich eine kleine Überraschung. Kennt ihr, wo ist Walter? Dieses Buch, wer kennt es? Einige von euch. Das sind so Wimmelbücher, ne? Die kauft man eigentlich für Kinder. Aber ich habe mir tatsächlich als erwachsener Mann schon ein paar Kinderbücher gekauft, weil ich die einfach cool finde und immer verstehe irgendwie. Nicht wie mit anderen Büchern dergleichen. Und das ist so ungefähr, ihr könnt es auf dem Bild ja noch sehen, das sind dann immer irgendwie solche Wimmelbilder, Skiabhang und man muss immer den Walter suchen. Wo ist Walter? Und das Ziel ist natürlich, ihn zu finden und dann freut man sich und dergleichen mehr. Und so ein bisschen möchte ich euch heute auch so ein kleines Suchrätsel im Zusammenhang mit Josua zeigen. Wir gehen da durch das Buch Josua und irgendwie fehlt da doch irgendwie einer. Es wird von Josua gesprochen, von Josua und von Josua und von Josua und von Josua. Aber irgendwie war da doch noch jemand. Wo ist der nur? Kann sich irgendjemand erinnern, auf wen ich raus will? Josua hat den Kompagnon. Kaleb, genau. Ich komme nachher nochmal drauf. Der Kaleb, das Wort heißt der Bissige. Übersetzt, Kaleb war der Kumpel von Josua in schon zu der Zeit, wo Mose regiert hat. Und ja, man sucht den tatsächlich erstmal vergebens. So ein bisschen wie in diesem Wimmelbuch. Ne? Aber wo ist denn bloß der Kaleb? Aber er taucht auf und das möchte ich mit euch anschauen. Denn wir können an Kaleb eine unglaublich starke Lektion lernen. Etwas, was ich mir und uns mitgeben möchte für die Zeit, die vor uns liegt. Und wo wir wissen, wir brauchen ein festes Vertrauen an Jesus. Ich meine nicht, dass das vorher nicht anders gewesen wäre, aber es wird uns einfach in diesen Zeiten bewusster, nicht wahr? Genau, unser Text finden wir in Josua 14, ab die Verse 6, da sind noch ein paar einleitende Verse wegen der Landverteilung und dann kommt dieser Text. Da traten die Judäer vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, 14 Kapitel lang war er verschwunden, jetzt taucht er auf. Der Sohn Jephunnes, der Kenisite, sagte zu Josua: Du weißt selbst, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, in Bezug auf mich und auf dich in Kades Barnea gesagt hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kades Barnea zur Auskundschaftung des Landes aussandte. Und ich erstattete ihm Bericht, wie ich in meinem Herzen wirklich dachte. Er war straight, direkt. Er hat berichtet, was er in seinem Herzen hatte. Und das zeigt, gleich werden wir es uns anschauen, was in seinem Herzen drin ist. Meine Volksgenossen aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Wenn ich dem Herrn, meinem Gott, voller Gehorsam bewies, da sprach Mose an jenem Tag folgenden Schwur aus: Für wahr, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und dein Nachkommen auf ewige Zeit als Erbbesitz zuteil werden. Weil du dem Herrn, meinem Gott, willkommen, vollkommen gehorsam gewesen bist. Und nun hat mich der Herr, wie du siehst, seine Verheißung gemäß noch 45 Jahre lang am Leben erhalten. Atme ein, atme aus, er ist immer noch da. Seit der Zeit, als der Herr jenes Wort zu Mose gesprochen hat und während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Und so bin ich jetzt 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so rüstig wie damals, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie jetzt noch zum Kriegsdienst, zum Ausmarsch und zur Heimkehr ausreichend. So überweise mir nun dieses Bergland, von dem der Herr damals gesprochen hat. Du selbst hast ja damals gehört, dass es dort noch Enakite und große feste Städte gibt. Vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie nach der Verheißung des Herrn aus ihrem Besitz vertreiben kann. Da segnete Josua den Kaleb, den Sohn Jephunnes, und verlieh ihm Hebron als Erbbesitz. Auf diese Weise ist Hebron an Kaleb, den Sohn Jephunnes, den Kenisiten, als Erbbesitz bis auf den heutigen Tag gekommen, weil er nämlich dem Herrn, dem Gott Israels, vollen Gehorsam bewiesen hat. Hebron hieß aber damals Kiriat Arba. Arba war der größte Mann unter den Enakitern gewesen und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Ist das nicht eine Aussage voller Glauben und Zuversicht? Da hat Kaleb all die Jahre, insgesamt waren es ja dann 40 Jahre und darüber hinaus, all die Jahre gewartet, gebetet und gehofft. Und er sagt, jetzt will ich die Verheißung, die Mose, die der Herr durch Mose mir gegeben hat, ich will sie sehen. Ich bin am Leben geblieben, um das am Ende auch zu sehen. Und er bekommt Hebron im Kernland des Stammlandes Juda. Und Hebron ist eine besondere Stadt, es ist die Stadt Abrahams. Wir finden dort auch immer noch das Grab Abrahams, genau das, was da verehrt wird. Und die sucht er sich raus. Und er sucht sich auch noch die raus, die eine Herausforderung ist, denn es wohnen immer noch Riesen da. Also man muss immer noch kämpfen. Nicht schlecht, Kaleb. Kaleb lässt nicht locker. Hat so ein bisschen was von einem Rottweiler, ne? Bissig halt. Wenn er sich in was hineingebissen hat, dann lässt er nicht los. Was können wir von Josua lernen? Von Kaleb lernen? Denn er und Josua sind ja diejenigen, die als Einzige in das Land reingekommen sind von der Generation, die damals es verwehrt hat oder verweigert hat, Gott zu vertrauen und das Land einzunehmen, so wie Jahwe das gesagt hat. Sie waren zwei dieser Kundschafter, 2 von 12, und sie haben dem Volk Mut zugesprochen. Sie haben gesagt, hier, macht doch nicht so einen Fehler. Seid nicht so ungläubig, haltet fest. In 4. Mose 13, Vers 30, da steht es nämlich, Kaleb sagt es hier, Kaleb suchte nun den Unwillen des Volkes gegen Mose zu beschwichtigen, indem er ausrief, man musste wohl laut rufen, lasst uns nur hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, denn wir können es sicherlich überwinden. Ein Mann voll Glauben sagt, natürlich müssen wir etwas überwinden, also Kampf gehört dazu, aber wir werden es sicher schaffen. Ein Mann, der dem Volk Glauben zuspricht, aber das Volk hat irgendwie nicht auf ihn gehört. Zusammen mit Josua versuchten sie einfach dieses Drama abzuwenden. Und es ist ein Drama geworden. Ich meine, das Volk Israel, eine Riesenverheißung aus Ägypten rausgezogen, eigentlich hatten sie genügend Gottesbeweise gehabt. Aber jetzt sagt ihnen das Herz in die Hose. Und bloß weil 10 von 12 sagen, das Land ist super, aber wir können es nicht schaffen. Gott mag es ja vielleicht gut mit uns meinen, aber das wird nicht klappen, das schafft selbst Gott nicht. Im Kern sagen sie das ja. Und in 4. Mose 14, Vers 7 bis 9, da sagt Josua und Kaleb noch einmal, und das ist ihr Bericht, das Land, das wir als Kundschafter durchzogen haben, ist ein außerordentlich schönes Land. Wenn der Herr uns wohl will, so wird er uns schon in dieses Land bringen. Und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet euch ja nicht vor den Bewohnern des Landes. Denn wie ein Bissen Brot werden wir sie verspeisen. Der Schutz ihrer Götter ist von ihnen gewichen. Aber mit uns ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Das haben Josua und Kaleb gesagt. Das war ihre Botschaft. Ihr findet es in 4. Mose Kapitel 14. Und wer sich daran erinnert, aus dem Josua heraus, als die zwei Kundschafter, die von Josua ausgesandt wurden, zurückkamen und von der Hure Rahab hörten, sie hat genau das gesagt, was Josua und Kaleb hier fast prophetisch vorhergesagt haben. Der Schutz unserer Götter ist von uns gewichen und wir sind verzagt. Sie haben es damals im Glauben schon gesehen, aber keiner wollte auf sie hören. Ja, so Glaubensstimmen können manchmal ganz schön herausfordernd sein, nicht wahr? Sie können uns an die Grenze bringen. Was können wir von Kaleb lernen? Halte an Gottes Verheißungen fest. Bei der Vorbereitung, wo ich diesen Text mehrmals gelesen habe, da bin ich immer wieder dran gestolpert. Damals, na, war ich 45 Jahre und jetzt bin ich 85 und ich bin immer noch voll im Saft. Also ich bin noch lange keine 85, ich bin definitiv auch nicht mehr der Jüngste. Und ich denke dann immer, ja, so eine Pause schadet auch ab und zu mal nicht. Ich erinnere mich, wie ein Bruder zu mir immer sagte, der auch im Dienst ist, wir sind noch nicht ans Ende gekommen. Es ist noch nicht Zeit für uns in Rente zu gehen. Und dann kommt da der Kaleb vorbei und sagt, ich bin 85, Rente, was ist das? Gib mir eine Aufgabe, lass mich den Laden rocken. Ich will das härteste Stückchen nehmen und ich will sehen, dass das, was wir damals im Glauben ausgesprochen haben, dass das Realität wird. Das ist Kaleb. Halte an Gottes Verheißung fest. Und dieses Buch hier, dieser dicke Schinken, wie mancher sagen würde, ist voll davon. Ich habe mir vor vielen Jahren schon angewöhnt, wenn ich so eine Gottesverheißung an mich, die ich nehmen kann, finde, lese, dann unterstreiche ich sie mit hellgrün. Grün, die Farbe der Hoffnung, und hell, das leuchtet noch ein bisschen schön. Das heißt, wenn ich mal irgendwie die Verheißung Gottes vergessen sollte, schnappe ich meine Bibelblätter so durch und halte bei der ersten hellgrünen Stelle an. Lese sie, bete und merke, wie mein Geist im Inneren wieder aufgerichtet wird am Wort Gottes. Wieso lassen wir uns so leicht niederdrücken? Wieso lassen wir uns von den Umständen so leicht niederdrücken, wenn wir doch die Quelle an Verheißung, an die Quelle an Ermutigung in unseren Händen halten? Ich weiß nicht, Josua hatte wahrscheinlich keine persönliche Schriftrolle mit unterstrichenen hellgrünen Stellen, aber irgendwie hat er sich immer wieder an die Worte Gottes erinnert. Er konnte sie sofort auswendig sagen. Das hat Gott durch Mose zu uns gesprochen und jetzt will ich das sehen. Ich möchte euch mal drei Verheißungen einfach mal mitgeben. Sie können praktisch so wirken wie eine Medizin gegen niedergedrückten Seelenmut. Aber da gibt es noch so viele mehr. 1. Petrus 2, Vers 9, da steht zum Beispiel, ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft. Wie das klingt. Das zum Eigentum erkorene Volk. Wenn ich sage, ihr, wer gehört nicht dazu? Einer Hand hoch? Nee? Also gilt die Verheißung für jeden von uns. Ihr. Wie fühlt sich das an, dass du ausgewählt worden bist? Du bist eine königliche Priesterschaft. Da sitzt man doch gleich ein bisschen aufrechter da, oder? Lauft wie eine Königin und wie ein König durch euer Leben. Ihr seid es, König und Priester. Eine heilige Volksgemeinschaft. Naja, da gucke ich dann runter und dann denke ich, so heilig, na, ich weiß noch nicht. Ne? Aber keiner von denen, die da in dem Buch geschrieben sind, sind so dauerhaft, so 24/7 heilig. Ne? Aber wir strecken uns danach aus, dass das Leben und der Charakter Christi in uns noch mehr zum Zuge kommt. Wir gehören zu ihm, wir sind sein Eigentum. Man sagt ja so salopp, ne, wenn man sich so Sach anschafft, vor allem wenn es was wert ist, ne, wenn das irgendwie der Allgemeine gehört, kümmert sich keiner so richtig drum, dann verlottert es. Aber wenn es mein Eigentum ist, dann achte ich schon darauf, ne, dass es schön gepflegt wird und immer gut funktioniert, sollte man zumindest. So macht es Gott auch. Wir sind sein Eigentumsvolk. Er kümmert sich um uns, er sorgt dafür, dass alles schön funktioniert, wenn wir ihn denn ranlassen. Ne? Manchmal sind wir störrisch, wir sind ja so sich bewegendes Eigentum, eine Mobilie. Ne? Und manchmal will Gott an uns das was tun und wir laufen weg. Das kommt schon mal vor. Ist nicht klug, aber kann sein. Halte diese Verheißung fest, wer ihr seid, wer du bist in Christus. Eine zweite Stelle wäre zum Beispiel Epheser 2, 8 bis 10. Eine geniale Stelle, und wenn ich nicht aufpasse, kommt da eine Predigt in der Predigt über diese Stelle. Was steht da? Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens, und zwar nicht durch euren Verdienst. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Denn sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also es sind ein Haufen Verheißungen drin. Die erste ist, dass die Errettung, dass die Freundschaft mit Gott wiederhergestellt wird, dass das ein Geschenk ist, das er für uns bereitet hat. Da können wir nichts hinzutun. Stimmt ihr dem zu? Wir sind aus Gnade gerettet. Da können wir nichts tun, kein Werk, kein noch so versuchen, heilig zu sein und machen und tun. Das schaffen wir nicht. Deswegen schenkt Gott uns sein neues Leben. Aber interessant ist, dass Paulus an dieser Stelle mit dem Begriff der Werke ein bisschen spielt. Habt ihr das gemerkt? Er hat gesagt, wir sind nicht aus Werken gerettet. Also nicht aus unseren eigenen Werken. Die zählen nicht, die bringen nichts. Sondern er sagt, wisst ihr was? Ihr seid Gottes Werk. Oh, echt? Das griechische Wort, das dahinter steht, ich habe schon öfters darüber gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, das kann fast jeder übersetzen, so griechisch für Anfänger. Ne? Das Wort, das dahinter steht, heißt Poema. Die Engländer haben daraus ein Wort gemacht, das nennt man Poem, ein Gedicht. Klingt doch ganz cool, ne? Ihr seid Gottes Gedicht. Oder man könnte es noch genau übersetzen, so wie ein Gesellenstück, also was ganz Besonderes, ein Unikates, wo man alle Energie reingesteckt hat. Wir, du, ich sind ein Meisterstück Gottes. Wie wäre es, wenn du das nächste Mal, wenn du in den Spiegel schaust, auch wenn die Haare etwas verwuselt sind, vielleicht sagst, trotzdem, du bist ein Meisterstück Gottes. Wenn es hier zwickt und da zwackt, trotzdem, ich bin richtig geschaffen von Gott. Er hat es so gewollt, er hat es richtig gut gemacht. Wäre doch schön, wenn wir uns das ab und zu mal wieder bewusst machen. Ist das eine Verheißung oder nicht? Fühlt sich das gut an? Hallo, in Corona-Zeit, danke, darf man sich trotzdem am Platz natürlich bewegen oder mal mit Mundschutz laut Halleluja, ohne leise Halleluja rufen. Nur zeigt mir, dass ihr noch lebt. Ne? Also auf dem Stuhl ein bisschen. So. Ah, ich habe noch eine Verheißung, wenn euch das nicht reicht. Matthäus 5, Vers 14, 13 müsst man dazu nehmen, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und hier in Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Ja, jetzt redest du bestimmt von wem redest du jetzt da, Jesus? Na, wieder mal von ihr. Jeder, der zuhören möchte, wenn du zuhören magst, du bist Licht in dieser Welt. Wir heißen, Gott spricht uns das zu, dass wir eine Wirkung haben können. Übrigens nicht, ihr sollt euch bemühen, Licht zu sein. Ihr sollt versuchen, würzig zu sein. Bemüht euch, heller zu strahlen. Steht da nicht da. Da steht schlicht und einfach, ihr seid das. Warum nehmen wir das nicht einfach so, wie Gott es sagt? Und zweifeln das an. Ach, das mit dem Zweifel, das hatten wir doch auch bei Josua und Kaleb, ne? Wenn Gott es sagt, warum sollen wir es denn bezweifeln? Lass dein Licht einfach scheinen. Gab es früher mal so ein Gospel, kennt ihr das? This little lamp of mine. I'm gonna let it shine. Okay. So alt schon? Ja, okay. Du kannst dich als eine kleine Leuchte bezeichnen, so wie in dem Gospel, ne? This little lamp of mine. Aber I'm gonna let it shine. Ich lasse es leuchten. Lass es leuchten. Was Christus in dir ist, lass es leuchten und es wird Wirkung haben. Macht es Mut oder nicht? Na, so ungefähr 30%. Nun, was können wir noch lernen von Kaleb? Kaleb war einer, der an diesen Verheißungen festgehalten hat, der sie verinnerlicht hat und nicht losgelassen hat. Es gibt noch ein zweites und das möchte ich von ihm immer wieder neu lernen. Das heißt, verlier deine Leidenschaft nicht. Verlier deine Leidenschaft nicht. Ach, wir sind ja auch schon ein Weilchen unterwegs, na, wir haben eine Menge gesehen. Ja, es ergibt sich schon alles. Das wird jetzt nur kein Stress, na, morgen ist auch noch Tag und ja, ist ja alles richtig. Stimmt. Aber da merke ich, dass Abgeklärtheit auch so eine Art Feuerlöscher für Leidenschaft ist. Ich will diese Leidenschaftlichkeit nicht verlieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin, wie sagt man, First Generation Christ. Ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus. Ne? Ich habe mich so richtig bekehrt halt. Ne? Es gibt tatsächlich ein richtiges Leben davor. Und es war sehr unterschiedlich zu dem, was ich seitdem gelebt habe. Das kann man wohl so sagen. Aber mir war eins klar, wo ich Jesus das erste Mal gehört habe und einige von euch haben das mich schon sagen hören, da war ja mein Bekehrungsgebet, weil ich es nicht besser wusste, okay, ich bin dabei. Ja, was soll man noch sagen, wenn du das Gefühl hast, Gott ruft dich. Und so, okay, ich bin dabei. Aber dann habe ich noch was hinterhergeschickt. Eigentlich soll man keine Deals mit dem Herrn machen. Das ist ja nicht so, wie es gedacht ist. Da habe ich gesagt, aber ich möchte nicht. Und Entschuldigung, ich entschuldige mich schon im Vorfeld, aber das war damals meine. Ich will aber nicht so einer von diesen Christen werden, die ich erlebt habe, da in der Kirche, wo ich da vorher war, die da rumhocken und so begott sind und heuchlerisch. Das war ungerecht, junger Kerl halt, ne? Die sind ja da gerne drin. Aber das war so mein Eindruck. Und ich habe zu Gott gesagt, ich will nicht so ein Schlaffi-Christ werden. Und ich erinnere mich an meine Gedanken von damals zurück und merke, dass ich immer wieder dieses Feuer der Leidenschaft anfachen muss. Und auch Paulus sagt das zum Timotheus. Und zwar da, wo er schon ziemlich am Ende seines Dienstes war, fache immer wieder diese Gabe ein, fache den Geist an. Lest bei 2. Timotheus, Kapitel 1, fache das an in dir. Und wie Augustinus sagt, es muss in dir brennen, womit du andere anstecken willst. Kaleb war so einer, der anders war, der Leidenschaft weiter gebrodelt hat. Gott hat über Kaleb etwas gesagt im 4. Mose 14, 24, als er diese Verheißung ausgesprochen hat. Da sagte Gott, nur meinem Knecht Kaleb, der einen anderen Geist gezeigt und mir vollen Gehorsam bewiesen hat, den will ich in das Land bringen, das er schon einmal betreten hat, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ich weiß nicht, was daran schön ist, dass deine Verheißung Gottes gegeben worden ist. Du sollst das Land besitzen, deine Nachkommen. Oder was Gott über ihn sagt. In ihm ist ein anderer Geist als all die anderen. Er hat mir vollen Gehorsam bewiesen. Das ist mein geliebter Sohn, hat Gott Vater vom Himmel zu Jesus gesagt, auf ihn hört. Wie möchtest du, dass Gott dein Leben sieht? Fache das Feuer wieder neu an. Das war übrigens die Stelle Mose 14, Vers 24. Ich habe noch eine Stelle in Lukas 8. Da ist es nämlich ganz interessant, dass Jesus genau diese Herausforderung sieht. Da sagt er, das Evangelium ist wie so eine gute Botschaft, die man ausstreut, aber sie steht unter Gefahr. Lukas 8 ist eine dieser Stellen, die man, also sind ja mehrere Parallelstellen. Da heißt es dann, was dann unter die Dornen fiel, das deutet auf solche, die das Wort gehört haben, dann aber hingehen und es von den Sorgen und dem Reichtum, den Freuden des Lebens ersticken lassen, sodass sie die Frucht nicht zur Reife bringen. Was aber auf guten Boden fiel, das deutet auf solche, die das Wort, welches sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen mit einem anderen Geist festhalten und mit Beharrlichkeit Frucht bringen. Was für ein Boden wollen wir sein? Habt ihr bemerkt, was dem Evangelium widersteht? Die Dornen, die Sorgen sind, der Reichtum dieser Welt. Jesus damals gesagt, Reichtum ist wie so Dornen, wo das gute Wort erstickt wird. Die Freuden des Lebens. Naja, die sind ja jetzt ein bisschen eingeschränkt. Ne? So, manches kann man ja nicht. Kino kann man nur noch mit dem Auto hinfahren. Ne? Im Moment. Freuden des Lebens, Reichtum, die Sorgen. Wisst ihr, es gibt ein paar wenige Themen, über die kannst du wirklich jeden Sonntag predigen und es wird immer die Hälfte der Anwesenden ansprechen. Ein Thema wäre Sorgen. Auch dazu hat Jesus ausführlich Stellung genommen. Er sagt, Leute, worüber macht ihr euch eigentlich Sorgen? Gott, der Herr versorgt seine Schöpfung so wunderbar und ihr macht euch Sorgen, ob Gott euch versorgt, die ihr doch so viel mehr wert seid. Und deswegen sagt er zum Schluss in Matthäus 6, Vers 32 und 33, auf all diese Dinge, Reichtum, Freuden, all dies derartiges sind die Heiden bedacht. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr dies alles bedürft. Hört ihr mich, was Jesus sagt? Gott, der Vater, weiß, was ihr bedürft. Auch wenn wir es ihn nicht, weil wir es ihn in Fürbitten, langen Fürbitten vorgetragen haben, er weiß es vorher schon. Er weiß um unsere Bedürfnisse. Ihr aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch all das andere obendrein gegeben werden. Was sind unsere Prioritäten? Wo legen wir Wert drauf? Welchen Geist, welcher Spirit lebt in uns? Ein letzter Punkt. Und auch das habe ich bemerkt, möchte ich gerne von Kaleb lernen. Nämlich, gib dieses Herz, wenn es voller Leidenschaft ist, voller Glauben, gib es weiter. Gib es weiter an die nächste Generation. Es ist ganz spannend, wenn man etwas weiterliest von Josua, die Geschichte mit, also in Josua, dann kommt das nächste Buch der Richter. Da finden wir noch eine kleine Stelle, die nochmal deutlich macht, was da eigentlich passiert. Und zwar geht es um die Tochter von Kaleb, um Aksa. Habt ihr die Stelle? Das ist Richter 1, 14 bis 15. Er hat sie verheiratet an denjenigen, der Hebron dann eingenommen hat tatsächlich, das war Othniel. Und dann sagt die Aksa, die Tochter, Moment mal, wir haben da ein ordentliches Stück Land gekriegt, aber da fehlt mir was, da gibt es ja gar keine Wasserquellen. Und da heißt es hier, als sie, die Aksa, ihm, dem Ehemann, nun zugeführt wurde, überredete sie ihn, ein Stück Ackerland von ihrem Vater erbitten zu dürfen. Frauen überreden ihren Mann, ich brauche da noch was. Oh, interessant, ist alles schon in der Bibel drin. Also das hat er dann gemacht und ich sage, in Gottes Namen, geh, frag deinen Vater, ne? Und da heißt es hier, und als sie dann vom Esel herabsprang und Kaleb sie fragte, was wünschst du? Antwortete sie ihm, gib mir noch ein Abschiedsgeschenk. Denn da du mich in das Südland verheiratet hast, so gib mir auch noch Wasserquellen mit. Wasser ist natürlich im Südland, in der Wüste wichtig. Und da gab Kaleb ihr, was sie gefordert hat, die oberen und unteren Quellen. Die Aksa war genauso leidenschaftlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Erst bequatscht sie ihren Mann, dann sattelt sie den Esel, hopft drauf, reitet zu ihrem Vater, springt runter und sagt, du hast mir was gegeben, das reicht mir nicht, gib mir auch noch Wasserquellen. Und Kaleb sagt, meine Tochter, sollst du haben. Gib dieses Herz weiter. Wahrscheinlich denken wir, dass das Christentum, dass wir als Gemeinde davon leben, dass wir alles wissen, was Gott so sagt und tut. Aber glaubt mir, das ist nicht entscheidend. Der Unterschied ist das Herz. Denkt an die Pharisäer, die haben auch alles gewusst. Die wussten auch alles besser. Und die wussten vieles richtig. Jesus sagt sogar mal, hört auf sie, das, was sie euch lehren, tut. Aber folgt ihrem Beispiel nicht nach, denn in ihrem Innern passt es nicht. Christentum lebt davon, dass wir voller Glauben und voller Gehorsam Gott gegenüber sind. Es lebt davon, dass dieses Leben Gottes in uns lebt und spürbar wird. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt alle so rumhopsen müssen. Es gibt immer noch unterschiedliche Charaktere. Also manche, die ihre Freude etwas dosierter ausdrücken. Ist doch so, ne? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass unsere Herzen brennend sind. Wir wollen, dass wir mit brennenden Herzen auch die nächste Generation anstecken. Mir ist in der Bibellese die letzte Woche etwas wieder neu aufgefallen, wovon ich überzeugt bin. Wir hören jetzt schon hier wieder so leise Geräusche da drüben in den Kinderräumen, die jetzt monatelang verwaist waren. Wir kriegen auch bald die Info, wann es wieder auch mit Kindergottesdienst losgeht. Ich frage mich immer, wenn Jesus hier wäre, würde sich hier auf einen dieser Stühle setzen, mit uns den Erwachsenen-Gottesdienst feiern? Ganz ehrlich, ich glaube, er wäre als erstes mal, würde mal bei den Kindern vorbeischauen und gucken, was da läuft. Denn wo Jesus war, waren Kinder. Und wenn die Jünger mal wieder gestritten haben, wer der Größte ist, dann heißt es, dann nahm er ein Kind und stellte es in die Mitte. Ja, woher nahm er denn das auf einmal? Weil es in der Nähe war. Weil Kinder immer da waren, wo Jesus war. Und dann habe ich gesagt, lernt von ihnen. Zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 10. Da sagt er, seht zu, dass ihr keinen von diesen Kleinen gering schätzt. Hört mich. Diese Kleinen nicht geringschätzt. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines himmlischen Vaters. Bäm. Ist das eine Aussage? Macht ziemlich deutlich. Diese Kleinen, jeder von ihnen hat einen Engel abgestellt bekommen. Und wenn ihr mit denen Stress anfangt, die Engel können direkt zum Vater durch. Mal schauen, ob dein Engel so schnell sein kann, mit dem sein Engel. Achtet sie nicht gering. Das fordert mich heraus. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die nicht nur Raum für Kinder haben sollen und für die junge Generation, sondern dass unsere Aufgabe ist, den Glauben weiterzugeben. Und das machen wir nicht, indem wir ihnen einfach nur ein Buch geben, sagen, lies mal. Sondern sie brauchen Vorbilder. Sie brauchen Beispiele, wie Glaube funktioniert. Und sie müssen lernen, wie sie das auf ihre eigene Art und Weise auch tun können. lasst uns für die nächste Generation beten. Und, ach, das gehört einfach auch dazu. Irgendwann haben wir demnächst auch wieder eine Kindersegnung. Da freuen wir meistens diese Stelle, Matthäus 19, 14. Da sagt es, Jesus sagt, lasst die Kinder in Frieden und hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Denn für ihresgleichen ist das Himmelsreich bestimmt. Für ihresgleichen ist das Himmelreich bestimmt. Das ist doch auch mal eine Hausnummer, oder? Ich glaube, dass das unsere Herausforderung ist. Als allererstes, diesen Geist Kalebs in uns zu bewahren, so wie er, auch mit 85, noch volle Power. Und ich kann zur Not auch noch in den Krieg ziehen. Ich hole mir das Land. Ah, diese Energie, diese Leidenschaft. Wo hat er denn die her? Nicht einfach nur, weil, naja, das Mann ja so toll na, den Körper konserviert hat oder sowas, sondern weil sein Geist in Christus, in Gott wach geblieben ist. Und ich möchte, dass unser Geist auch wach bleibt, leidenschaftlich. Und dann soll das unser Wahlspruch sein. Und den möchte ich euch gerne mitgeben. So dürft ihr euch mit ein bisschen Freude und mit diesem Bibelvers in die nächste Woche, in die nächste Phase gehen. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Steht in Hebräer 10, Vers 39, ist nach der Elberfelder. Wir wollen nicht zu denen gehören, die zurückweichen, so wie Kaleb. Wir gehen nach vorne, da ist noch Land einzunehmen. Und solange ich noch einen Schnapper tue, folge ich Jesus. Also das war Schwäbisch. Solange ich noch atmen kann. Ich habe die Woche für in Frankfurt mit ein paar Leuten ein Video aufgenommen und dann bei der ersten Rückmeldung gesagt, naja, vielleicht kannst du, also nicht jeder versteht Süddeutsch so gut, ne? So, muss man manchmal die Sprache etwas bereinigen. Solange ich atme, folge ich dem Herrn. Und solange ich atme, will ich dafür ringen und kämpfen, dass der Glaube wach bleibt in mir und dass ich das weitergebe, wo immer ich es kann, wo immer es jemand zulässt, dass die Leidenschaft für Christus in uns brennt. Amen.